Der Predigtext, der für heute in der Losung angegeben ist, kommt aus dem zweiten Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wenn ihr an die Leinwand schaut, dann seht ihr, dass das Mittelmeer durch die Hand von Griechenland geteilt wird in eine linke Hälfte und eine rechte Hälfte. Und da, wo die Hand ist von Griechenland, da ist die Hafenstadt Korinth. Korinth war der Hauptwarenumschlagsplatz zwischen dem östlichen und dem westlichen Mittelmeer. Und Hafenstädte haben immer ihren ganz besonderen Zauber. Da ist es bunt, da sind viele Kulturen, viele verschiedene Völker. Und ganz genauso war es auch in Korinth. Korinth ist die Hauptstadt von der römischen Provinz Achaia. Und in der Apostelgeschichte 18 lernen wir, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise nach Korinth kommt. Er kommt frisch von Athen und er bleibt da 1,5 Jahre in Korinth und geht seinem ganz normalen bürgerlichen Beruf nach. Er ist nämlich Teppichknüpfer oder Zeltmacher. Und nebenbei macht er Gemeindegründungsarbeit. Und der Provinzstatthalter von Achaia in der Hauptstadt Korinth ist der Gallio. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte. Die Juden machen in Korinth einen Aufstand und wollen Paulus ans Leder. Und dann verkloppen sie den Synagogenvorsteher Sosthenes, vielleicht habt ihr das schon gehört. Und man weiß, dass das im Jahr 50 war, bitte mal die nächste Folie, weil man in Delphi Steine gefunden hat, wo drauf steht, dass Gallio Statthalter von Achaia war. Und so können wir die Zeit, wo Paulus in Korinth war, sehr genau bestimmen. Wenn wir einen Bibeltext vor uns haben, nächste Folie, dann ist der manchmal für uns wie eine Wand aus kleinen Bauklötzen. Die Klötzchen sind alle unterschiedlich groß, aber sehen zunächst einmal gleich aus. So kommt uns manchmal der Predigtext vor. Nächste Folie. Wenn wir in unsere Bibel gucken, dann sehen wir ja nur die Druckerschwärze und das weiße Papier. Wenn wir aber einen Text genauer betrachten, nächste Folie, dann erkennen wir, dass die einzelnen Bausteine eines Satzes unterschiedlich sind. Dass es eine bunte Mischung aus verschiedenen großen und kleinen Steinen sind. Und wenn wir dann das anwenden auf den Bibeltext, dann erkennen wir auf einmal nächste Folie, dass der Bibeltext so aussieht. Ich habe jetzt den Bibeltext mal zerlegt in seine unterschiedlichen Bestandteile. Und um diesen Text wollen wir uns heute kümmern. Es gibt keinen Text in der ganzen Bibel, in der das Wort Trost und Trösten so häufig vorkommt wie in diesem Text. Nochmal nächste Folie. Dieser Abschnitt hat genau 61 griechische Wörter und bam, in der Mitte, genau in der Mitte, seht ihr fett gedruckt, das griechische Wort für Trösten. Nochmal zurück ins Deutsche. Also genau der Mittelpunkt dieses Abschnittes ist Trost. Und wir sehen, wie ein Schneekristall ist Gottes Wort aufgebaut. Wenn man einen Schneeball formt, dann denkt man, ach, der ist ja weiß. Und wenn man dann immer genauer hinguckt und zum Schluss beim Schneekristall angekommen ist, dann sieht man eine wunderbare Struktur. Und so ist es auch mit dem Bibeltext. Ich lese uns den Text mal vor. Zu der Gemeinde in Korinth hatte Paulus ja ein zwiespältiges Verhältnis, die Korinther als moderne, weltoffene Stadt haben den Paulus geringschätzig behandelt. Und Paulus seinerseits war ja auch nicht verlegen, mal kräftig auszuteilen. Gerade als es da um bestimmte Verhaltensfragen ging, hat also Paulus auch kräftig zugelangt. Und das Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde war nicht so glatt wie zu den Philippern. Und trotzdem ist dieser Brief der Brief, wo das Wort Trost und Trösten am meisten überhaupt in der ganzen Bibel vorkommt. Ich lese es uns jetzt vor. Da schreibt er gleich am Anfang. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, mit dem wir getröstet werden von Gott. Denn gleich wie die Leiden Christi vielfach über uns kommen, so werden wir auch vielfach getröstet durch Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. So fangen drei Lobpreise Gottes an. Und dieser Abschnitt ist der kleinste Lobpreis von diesen dreien. Und Paulus leitet seinen Brief ein mit einer Formel. Schon allein der Anfang dieses Briefes ist eine große Ermutigung. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir rufen nicht zu einem unbekannten Gott. Wir rufen zu unserem Gott und Vater im Himmel. Unser alter Bruder Bierloch begann jedes seiner Gebete mit der gleichen Einleitung. Allmächtiger, großer Gott, Vater dürfen wir sagen, was ist das für eine große Gnade?
Das weißt du noch.
Ja.
Das ist erstaunlich.
Bruder Bierloch hatte begriffen, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Und die Hauptsache ist, dass der Gott, zu dem wir rufen, unser Vater ist. Das ist die Hauptsache, um mehr geht es nicht. Im Vater unser beten wir Vater unser im Himmel. Das ist der Kern des Evangeliums. Und jetzt sagt Paulus nicht einfach Gott und Vater schön und gut, nein. Jetzt kommt im nächsten Vers die Einzelheiten. Was für ein Gott ist es? Was für ein Vater ist es? Es ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes. Es gibt nur eine Eigenschaft, mit der Gott sich selbst beschreibt und mit der er sich selber beschreiben lässt, ist die Barmherzigkeit. Hier könnte auch stehen, der Vater der Herrlichkeit, der Vater der Allwissenheit, der Vater der Allmächtigkeit. Wäre ja alles richtig. Wurde ja nichts Falsches ausgesagt. Aber Gott will nichts anderes, für nichts anderes verherrlicht werden, für nichts anderes gelobt und gepriesen werden, als für was? Dass er der Vater der Barmherzigkeit ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt vom Hebräerbrief, von der Mose-Predigt, wo wir gesehen haben, wie Gott sich dem Mose vorstellt. Da sagt er zu Mose: Ich will meinen Namen vor dir ausrufen. Und dann sagt er: Der Herr, der Herr. Und was dann? Barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte langsam zum Zorn. So stellt Gott sich vor. Und er ist der Gott alles Trostes. Gott tröstet. Wenn wir in Wikipedia gucken, dann wird das wie folgt beschrieben: Trost ist die zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen oder körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Ja, darum geht's. Wie ist das, wenn wir getröstet werden? Wie ist das, wenn ein Kind zu den Eltern läuft und weint und getröstet werden will? Was machen wir dann? Dann sprechen wir zu. Dann bekommt das Kind Zuspruch. Trost ist immer eine hörbare Ermutigung aus Wörtern und Sätzen. Wenn Gott uns tröstet, dann spricht er uns zu. Durch sein Wort. Es gibt keinen stärkeren Trost für unser Leben als Gottes Wort. Wir können nur getröstet werden, indem jemand uns etwas zuspricht, was uns stärkt, was uns ermutigt, was uns hilft, was uns zurechtbringt. Und manchmal müssen wir auch den Kopf gewaschen bekommen. Auch das ist trostreich. Und der ganze Trost, den wir bekommen können, den haben wir in den Zusagen, in dem, was Gott uns zuspricht. Was sagt Gott? Ich habe dich je und je geliebt. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich bin der Herr, dein Gott. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich mache euch frisch. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Wir könnten uferlos Gottes Tröstungen, Gottes Zuspruch in diesem Gottesdienst ausdehnen. Wir würden mit dem ganzen Tag nicht zu Ende kommen, um die ganzen Zusagen Gottes, seinen Trost erschöpfend auszusprechen. Gott ist der Gott alles Trostes. Gott könnte sich auch vorstellen: Ich bin der Gott der Gerechtigkeit. Ich bin der Gott der Herrlichkeit. Wäre doch alles nicht falsch. Ich bin der Gott der Rechtschaft. Ja, ist so. Gott stellt sich so nicht vor. Er sagt: Ich bin der Gott alles Trostes. Und dieser Trost hat einen Namen. Es ist ganz interessant, dass am Anfang vom Lukas-Evangelium der Zacharias sagt, der Simon: Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den, wen? Trost Israel. Ist der Messias. Der wartete auf den Gesalbten, auf den Priesterkönig, der Erlösung schaffen würde. Das war der Trost Israels. Gottes Trost ist nicht nur eine Eigenschaft, Gottes Trost ist eine Person. Das ist Jesus Christus. Und darum mündet dieser ganze Abschnitt in den Trost Jesu Christi. Hier werden zwei Beziehungsebenen aufgezeigt. Einmal das Verhältnis Vater und Kind und dann das Verhältnis Herr und Knecht. Unsere Beziehung zu Gott hat diese zwei Qualitäten. Der Vater im Himmel und ich bin sein geliebtes Kind und unseres Herrn Jesus Christus, ich bin sein Knecht, ich bin sein Diener. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Doppelheit, diese zwei Qualitäten unserer Beziehung zu Gott verstehen. Denn es hat immer beides, Vater, Kind und Herr und Knecht. Jetzt heißt es in Vers 4, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Das scheint so die Lebensbeschreibung von Paulus eigener Biografie zu sein. Und er wird das später noch im Kapitel 9 mit Details erklären, was so sein Leben ausgemacht hat. Er erzählt den Korinthern dann vor, ich bin zusammengeschlagen worden, ich war im Gefängnis, ich bin ausgepeitscht worden, ich habe Schiffbruch erlitten, ich bin verfolgt worden, ich habe gehungert, ich habe gefroren. Da lässt er uns in sein Leben gucken. Das war als Apostel seine Lebensform. Und da konnte Paulus natürlich schreiben, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Früher war die Trübsal im Leben eines Christen greifbarer. Nun in unserer Wohlstandsgesellschaft, in unserer Spaßkultur ist das ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, über Trübsal auch im Leben von Christen zu sprechen. Aber es ist ganz normales Kennzeichen der Nachfolge Jesu. Und wenn ihr die Berichte von Open Doors verfolgt oder von der Karmelmission, oder wenn ihr das Jahrbuch der Märtyrerkirche, Hilfswerk Märtyrerkirche lest, dann wisst ihr, was Standard ist für Christen außerhalb von Deutschland. Und auch in unserem Land mehren sich ja die Übergriffe, da werden Kirchenfenster eingeschmissen, Versammlungen gestört, das geht ja auch bei uns langsam los. Und nun sagt er, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können. Der Trost, den wir von Gott bekommen, ist so stark, dass der alle Trübsal überwindet. Trübsal ist für den Christen nicht die Endstation, sondern immer ein Übergangszustand. Ein durchlaufender Posten. Wenn man eine Firma hat, dann hat man durchlaufende Posten. So ein durchlaufender Posten ist die Trübsal im Leben des Christen. Und die Endstation ist der Trost Christi. Wir sind gerne Endverbraucher von Gottes Trost. So als wäre Gottes Trost ein Sackbahnhof. Bevor Kassel-Wilhelmshöhe gebaut wurde, da war der Hauptbahnhof in Kassel ein Sackbahnhof. Da war Schluss, da ging es nicht weiter. Da musstest du so wieder rausfahren. Und so sind wir auch manchmal Endverbraucher für Gottes Trost. Wir mästen uns an Gottes Liebe, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass wir damit die Geschwister trösten, dass wir das an die anderen weitergeben, an unsere Arbeitskollegen, an unsere Familienangehörigen, an unsere Geschwister in der Gemeinde, damit wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Und wir haben allerlei Trübsal. Es gibt Krankheit, es gibt persönliche Not, es gibt Schwierigkeiten, es gibt auf der Arbeit läuft es nicht rund und. Wir werden von Gott getröstet, damit wir einander trösten können. Und dann heißt es in Vers 5, Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Also Paulus legt nochmal nach, ne? Als hätten wir jetzt nicht mit allerlei Trübsal schon genug um die Ohren. Nee, er muss nochmal nachfassen und sagen, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen. Es reicht doch nun mal, dass wir allerlei Trübsal haben. Nein, die Leiden Christi müssen auch noch dazukommen. Die Leiden Christi sind nicht die selbsteigene Pein, die wir uns selber machen. Wir können uns ja manchmal richtig dämlich benehmen und damit fallen wir anderen zur Last und damit verursachen wir uns auch selber Leiden. Diese selbsteigene Pein, das hausgemachte Elend, das ist hier nicht gemeint. Also Paul Gerhard gleitet das in die Worte mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein. Also das sind nicht die Leiden Christi, sondern die Leiden Christi, das ist das, wenn wir leiden, weil wir Jesus nachfolgen. Und es kann sein, dass das einmal überströmen wird, dass das einmal uns überwältigt wie eine Springflut. Ist trotzdem nicht die Endstation, weil Christi Trost selber übersprudelt, überfließt, überreich sein wird. Und damit ist der Absatz zu Ende. Alles mündet hinein in den Trost Christi. Das ist die Endstation für uns. Alles andere ist durchlaufender Posten. Und wenn wir das verstehen, dass unser Ziel ist, bei Christus zu sein und von Christus getröstet zu werden, durch ihn selbst, durch sein Wort, dann können wir Gott preisen und können sagen, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet mit allem Trost. Amen.